Schreiben braucht enorm viel Zeit. Also es braucht einfach stundenlanges Training, auch guten Unterricht, um zu wissen, was denn wichtig ist. Aber einfach halt wirklich über Jahre dran sein. Es ist eine Kompetenz, die sich nicht einfach in der ersten oder zweiten Klasse aufbaut, sondern über Jahre.
Hallo zusammen, ich bin der Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, wie es um Kompetenzen im Fach Deutsch steht, welche Bedeutung die Rechtschreibung hat und wie man Kinder mit einer Leserechtschreibstörung kann unterstützen kann. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute geht es um ein Thema, das in den letzten Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Es geht um verschiedene Kompetenzen im Deutsch und vor allem um Schreiben und Rechtschreibung. Und wenn man glaubt, was man liest, dann haben wir ein Problem. Der Tagesanzeiger hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Niveau im Sinkflug. Schulkinder haben immer mehr Mühe mit Deutsch». Die Berner Zeitung meint, Schweizer Schulkinder haben sogar mit Deutsch Mühe. Es läuft etwas schief. Und die NZZ hat geschrieben, deutsche Sprache, schwere Sprache. Die Rückschritte der Schüler sind gravierend. Das klingt alarmierend, lässt aufhorchen und löst bei vielen Leuten Sorgen aus. Sprache verändert sich, vor allem wenn sie digital immer mehr Platz einnimmt und die Autokorrektur und Chatbots freischreiben und korrigieren. Aber was hat das für einen Einfluss auf die Kinder? Schreiben sie heute wirklich schlechter als früher? Und was bedeutet eigentlich, wenn man sagt, das Niveau ist im Sinkflug? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nach Fribourg gereist und sitze heute gegenüber von der Silvana Flütsch-Keraweg. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du auf Fribourg gereist bist, um über das spannende Thema zu reden und dem Thema Platz gibst.
Ja, ich freue mich sehr. Du hast ursprünglich das Obersemi in Chur gemacht und als Primarlehrerin gearbeitet. Anschliessend hast du an der Universität Fribourg das Studium zur Logopädin gemacht und später noch einen Master und einen Doktor in Sonderpädagogik und Logopädie. Währenddem bist du an der PH Zürich als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt gewesen und arbeitest jetzt als Dozentin an der Universität Fribourg. Du bist also seit langer Zeit an der Grenze zwischen Schule und Logopädie tätig und du hast zudem 3 Kinder in der Schule. Du beschäftigst dich seit sehr vielen Jahren mit Sprache. Wann hast du das erste Mal gemerkt oder gespürt, dass dich Sprache so fasziniert?
Die Frage habe ich mir richtig fest überlegen. Ich habe nämlich sicher im Freundschaftsbuch in der Primar nicht Deutsch aufgeschrieben als Lieblingsfach oder so, sondern Turnen und Zeichnen. Aber ich habe sicher Sprache und Sprache gerne. Das mit das Thema Sprache sehr interessiert. Ich glaube, das hat auch mit den vielen Jahren zu tun, wo ich mich mit Schriftspracherwerb auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dort, eben, ich finde Spracherwerb extrem faszinierend, wie wir das lernen. Oder vielmal kommt das einfach so. Ich finde es aber auch eben einfach sehr wichtig, wenn der Spracherwerb nicht einfach so funktioniert. Mhm. Und darum, ich glaube, das ist so ein bisschen alles zusammen. Also sicher Sprache gerne haben, aber auch einfach die Wichtigkeit vom Thema immer mehr zu sehen und zu entdecken. Und mit immer mehr reingesehen, habe ich das Gefühl, habe ich immer noch mehr Fragen oder Sachen, die mich interessieren.
Also die ganze Kombination in dem Fall. Ich habe es in der Einleitung gesagt, der Aufschrei in den Medien war gross gewesen. Auslöser sind verschiedene Resultate gewesen, zum Beispiel der Leistungsabfall im Deutsch in der PISA-Studie, eine aktuelle Auswertung von Stellwerken und Check-Leistungstests und ein Bericht von der EDK, also von der Konferenz von der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Direktoren Ende Mai. Wir gehen nachher noch vertiefter auf die Resultate, aber zuerst von dir als Expertin, wie gravierend steht es ums Deutsch?
So gravierend sehe ich es nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendein Sturzflug ist, aber ich habe das Gefühl, die verschiedenen Daten, die rausgekommen sind, wo man jetzt auch heranschaut, was beim Schreiben oder in der Rechtschreibung passiert, die zeigen sicher einen Trend. Und der Trend ist nicht, dass die Schülerinnen und Schüler immer besser werden in der Rechtschreibung oder da sich sicherer fühlen. Der Trend ist sicher eben gerade eher ein bisschen abwärts. Wie fest kann ich jetzt aber aus meinem Blickwinkel nicht unbedingt beurteilen, aber es ist sicher so, die Sprache verändert sich, zum Beispiel in so Schulleistungstests oder diagnostischen Tests muss man ab und zu auch die Normen wieder überarbeiten, ob es noch stimmt oder nicht. Also das ist sicher auch, das ist eine Tatsache. Ich glaube aber, der Aufschrei in den Medien, ich lese das, aber ich denke, das ist mehr einfach auch ein Anlass, zum sagen, gut, wir müssen auf die Rechtschreibung aufpassen, wir müssen auf das Schreiben aufpassen. Mhm. Ohne jetzt da sagen, es geht einfach gar nicht, weil ich glaube, die Schülerinnen und Schüler haben gewisse Kompetenzen und da ist nicht einfach nichts rum und die Schule macht sicher auch nichts in diesem Bereich oder macht sicher auch nicht alles falsch, im Gegenteil.
Ja, das glaube ich auch nicht. Kannst du vielleicht aber sagen, welche Entwicklungen du vielleicht in den letzten 10 bis 15 Jahren erkannt hast aus deiner Sicht?
Ja, also ich bin jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht als Lehrerin tätig gewesen. Ich bin eher in der Logopädie tätig gewesen. Und ich finde es noch schwierig zu beurteilen, was jetzt die Schüler besser oder weniger gut können. Ich habe das Gefühl, viele Lehrpersonen sind aber zum Teil verunsichert, was sie jetzt sollen unterrichten, was sie dürfen unterrichten. Also es ist irgendwann zum Beispiel Diktate sind so verschrien worden. Mhm. Und ich glaube, das hat recht viel Verunsicherung ausgelöst. Mhm. Und für mich ist die Frage, vielleicht, wie viel Kind oder Schülerinnen und Schüler im Moment zum Schreiben kommen. Das Schreiben braucht enorm viel Zeit. Also ich weiss nicht mehr genau, in welchem Buch, aber es gibt ein Buch, das das vergleicht mit, also die Schreibkompetenz mit Klavierspielen. Mhm. Und wenn man jemanden fragt, ja, was musst du machen, um ein guter Klavierspieler oder Klavierspielerin zu werden, dann sagen alle, ja, oh, viel üben. Mhm. Und im Schreiben, ich finde, das kann man eins zu eins vergleichen. Also es braucht einfach stundenlanges Training, auch guten Unterricht, oder, zum Wissen, was denn wichtig ist, aber einfach halt wirklich über Jahre dran sein. Es ist eine Kompetenz, die sich nicht einfach in der ersten, zweiten Klasse aufbaut, sondern über Jahre. Und wenn ich vergleiche mit meiner Schulzeit, dann habe ich das Gefühl, haben wir wahrscheinlich mehr Zeit verbracht mit Schreiben. Nur schon, weil wir auch viel von Tafeln abgeschrieben haben. Eben, Diktat ist sicher auch bei mir noch ein regelmässiges Thema gewesen, etwas zum Vorbereiten und zum Machen. Da habe ich das Gefühl, da hat es wahrscheinlich Veränderungen gegeben. Aber es ist so, dass Schreibforschung gibt es gar nicht so viel. Weil zum Beispiel PISA schaut nicht Schreiben an. Das hat damit zu tun, dass Schreiben halt zwischen verschiedenen Sprachen extrem schwierig zum Untersuchen ist und natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Darum eben, nach meinem Geschmack könnte es noch viel mehr Forschung zu Schreiben, zu verschiedenen Teilbereichen vom Schreiben geben. Und dann hätten wir natürlich auch mehr Möglichkeit zu sagen, das sind jetzt Sachen, die Wirkung zeigen und andere vielleicht, die weniger wirkungsvoll sind. Aber
wenn man die Berichte der Medien liest, das löst ja Sorgen aus, gerade bei Eltern, aber eben auch bei Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern, die das schon bei Bewerbungen sehen und natürlich auch bei Lehrpersonen und auch Politik, die sich da jetzt einmischt. Kannst du die Ängste nachvollziehen?
Ja, sehr gut. Also ich glaube, die Ängste sind einerseits sind sie wirklich berechtigt. Also das zeigt auch die Forschung, weil die Rechtschreibung wirklich eine grosse Bedeutung hat. Und andererseits habe ich das Gefühl, das ist auch etwas, wo halt irgendwie so im Volksverständnis, wie sagt man denn, im Volksmund einfach auch da ist. Die Rechtschreibung ist wichtig. Auch wenn die Rechtschreibung jetzt so offiziell viel weniger Anteil hat für die Selektion oder für die Einteilung, zum Beispiel in der Oberstufe oder so, wird weniger auf die Rechtschreibung geschaut und doch hat es eben einen Einfluss. Und ich glaube, viele Leute sind sich auch bewusst in dem Moment, wo man das Motivationsschreiben macht oder nachher muss Mails schreiben, um Lehrstelle finden, sollte die Rechtschreibung eben verheben.
Heute kann man sich ja Hilfe holen, zu dem können wir dann nachher noch, wie das jetzt aussieht mit den neuen Technologien. Zuerst möchte ich noch bei den Tests bleiben und die erwähnten Check-Tests, die die Medien als Ausgangslage genommen haben, sind jährliche standardisierte Leistungstests, in dem Fall aus den vier Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Aargau. Jetzt gibt es ja so Tests noch nicht so lange. Sagen Sie denn wirklich genug aus über Tendenzen?
Ich glaube, die Tests, die zeigen uns jetzt mal ein Bild noch nicht über Jahrzehnte. Ich denke, das wird sicher spannend bleiben, auch wenn man das weiterverfolgt, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es eigentlich schon mal gut, haben wir einen Anhaltspunkt. Und eben, es ist jetzt eine kurze Zeit, um so eindeutige Aussagen über Tendenzen zu machen. Es ist sogar noch Corona ist da dazwischen gewesen, oder? Wo man je nachdem kann sagen, ah, das ist jetzt wegen dem. Ich finde gleich, es sind Zahlen, die uns etwas sagen und die uns einen Anhaltspunkt geben, um es weiterverfolgen. Folgen. Oder eben zum auch reagieren vielleicht. Und dass wir jetzt über das Thema reden, finde ich, ist ja schon mal ein Schritt dazu.
Absolut. Mich würde noch wundern, wie es aussieht mit der Standardsprache hier in der Schweiz und in Deutschland. Ist es für uns ein Unterschied im Spracherwerb? Oder anders gefragt, haben wir einen Nachteil?
Da müssen wir unterscheiden zwischen dem Schweizerdeutsch und unserer Standardsprache in der Schule und dem Hochdeutsch von Deutschland. Also dort gibt es einfach den Unterschied, dass wir in der Schweiz eigentlich zum Beispiel Becher. Also in der Schweiz würde ich sagen, ein Becher. Ich würde da der R am Schluss oder der ER sagen. In Deutschland würde ich sagen, der Becher. Also ist es eigentlich für die Schweizer Kinder jetzt in dem Fall fast einfacher zum Hören, ah, ich muss ein ER schreiben am Schluss. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine standardisierte Erhebung macht. Das gibt einen Unterschied. Und das andere, was du fragst, ist das Lernen von der Standardsprache. Macht das etwas aus für unser Lernen, Lesen und Schreiben? Ich denke, für gewisse Kinder, also gerade vielleicht auch Kinder, die sprachlich nicht wahnsinnig stark sind oder eben nicht so viel Sprache zu Deutsch gehört, ist es wahrscheinlich natürlich zusätzlich schon eine gewisse Herausforderung. Aber ich glaube, wenn wir genug reden miteinander, dann ist das eben auch machbar. Ich glaube, viele Kinder meistern das, ich würde sagen, eine zusätzliche Herausforderung mit links. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Kinder, für die ist der Sprachcode-Knacken von der Standardsprache halt ein bisschen grössere Herausforderung.
Ja. Wir schauen jetzt noch ein bisschen konkreter auf die Rechtschreibung bzw. auf die Orthographiekenntnis. Der UGK-Bericht, also die Überprüfung vom Erreichen der Grundkompetenzen, ist ein landesweiter Bildungsbericht, der überprüft, wie gut Schülerinnen und Schüler die nationalen Bildungsstandards erreichen. Der, der im Mai erschienen ist, hat gezeigt, dass 84% der Schülerinnen und Schüler Grundkompetenzen in der Rechtschreibung erreichen. Was zeigt uns das?
Das zeigt uns, dass ein grosser Teil die Grundkompetenzen erreicht. Das zeigt uns aber auch, dass ein Teil, gleich ein beträchtlicher Teil, die nicht erreicht. Dort finde ich, ist wirklich auch die Frage, wie können wir die vielleicht besser unterstützen? Mhm. Und es zeigt uns aber auch, die 84%, sie erreichen die Grundkompetenzen, wenn man denkt, was es nachher alles braucht, für zum Beispiel das Schreiben im Gymi oder in einer Hochschule, da braucht es aber natürlich noch mehr als die Grundkompetenzen. Mhm. Und ich glaube, es zeigt uns auch, wir können ja nicht dort hören. Und das, würde ich jetzt sagen, zeigt uns, dass man eben auch über einen Jahr muss dranbleiben und nicht das Gefühl hat, ja, in der 6. Klasse ist das erledigt, ja, oder so.
Eine Erkenntnis aus dem Bericht ist ja, dass Mädchen in allen Kompetenzbereichen besser abschneiden als die Jungs. Somit auch in der Rechtschreibung. Erlebst du das auch so in der Praxis?
In der Praxis, in der Logopädie ist es so, dass grundsätzlich Sprache oder Schwierigkeiten mit der Sprache sind bei Buben häufiger als bei Mädchen. Mhm. Das ist etwas, das zeigen Zahlen in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und darum in der Logopädie, in der Therapie, haben wir mehr Buben in Therapie als Mädchen. Mhm. Heisst aber nicht, dass es bei Mädchen nicht vorkommt oder dass man dort nicht heranschauen muss. Im Unterricht finde ich es schwierig zu sagen und ich finde auch sehr schwierig zu sagen, ja, warum ist es Interesse? Also ich glaube nicht, dass Buben einfach das weniger können. Ich habe das Gefühl, es sind ganz viele Faktoren, vielleicht wie viel schreiben sie oder wie viel lesen sie, wie viel Wert geben sie dem und so weiter, die mitspielen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass sie einfach das nicht können. Oder das, ja.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und ich hätte jetzt natürlich genau die Frage gestellt, was könnten die möglichen Gründe sein, die du jetzt schon gesagt hast. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ja trotzdem noch interessant, wenn man dann sieht, dass das wirklich so, ja, sich so zeigt. Und ich habe im Frühling eine Podcast-Aufnahme gemacht zu der Leseförderung und dort hat sich eben ein bisschen das gleiche Bild gezeigt. Und vielleicht ist eben, wie du schon gesagt hast, das ein Mitgrund, weil sie tendenziell, es gilt ja nie für alle, aber auch nicht so gerne lesen oder nicht so häufig lesen wie Mädchen. Also das könnte ja zum Beispiel wirklich schon ein Grund sein. Oft wird auch argumentiert, dass grosse Unterschiede zwischen Kind und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund beim Lesen, aber eben auch in der Orthographie bestehen, hat der Bericht das auch gezeigt.
Ja, also ich bin natürlich nicht Expertin für diese Daten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es aber nicht der Migrationshintergrund, der so ausschlaggebend ist, sondern eher die soziale Herkunft. Und die hat natürlich sehr fest zu tun mit dem Bildungsniveau oder vielleicht auch, wie lange jemand in der Schule ist oder wie viel jemand hat müssen schreiben. Und dann sind wir wieder beim Thema. Es ist einfach etwas, was sich über Jahre entwickelt. Die Sprachen haben je nachdem auch einen Einfluss. Aber auch, wenn man es kontrolliert, also wenn man die anderen Faktoren irgendwie ausrechnet, dann ist es, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. Es ist eben, ich glaube, hauptsächlich das Geschlecht ist ziemlich deutlich und die soziale Herkunft. Ich selber kann das nachvollziehen, eben dass so Sachen wie sicher, dass man sich ist in einer Sprache, einen grossen Einfluss kann haben als Eltern zum Beispiel. Mhm. Meine Kinder gehen auf Französisch in die Schule. Also wenn sie mir etwas von der UFZ zeigen, ist das Französisch nicht meine Muttersprache. Mhm. Auch wenn ich gut Französisch rede, bin ich dort weniger sicher. Und ich denke, gerade jemand, der vielleicht weniger lange in die Schule gegangen ist, sich einfach weniger sicher ist, das ist ein Stück weit ein bisschen ein Stressfaktor, weil ich kann bei meinen Kindern sagen, ah, bist du sicher, dass man das so schreibt? Oder schau mal, da, ich weiss nicht so recht. In Deutsch geht mir das ganz anders. Dort kann ich sagen, ah, schau das nochmal an. Da hat es noch etwas drin und so weiter. Also einfach, ich habe ein ganz anderes Auftreten als Mutter, wenn ich etwas von den Hausaufgaben anschaue. Also eben Französisch als auf Deutsch zum Beispiel. Und darum kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn das eben eine Rolle spielt, auch die Herkunft oder wie daheim unterstützt werden kann. Mhm.
Ja, im nächsten Teil möchte ich mit dir jetzt auf die Bedeutung von der Rechtschreibung eingehen. Wieso ist Rechtschreibung aus deiner Sicht wichtig?
Also meine Sicht ist da sicher auch sehr geprägt von der Forschung.
Mhm.
Abgesehen davon, dass ich Sprache gerne habe und natürlich auch lieber Texte lese, die richtig geschrieben sind. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich würde sagen, es sind drei Punkte, die sehr wichtig sind.
Mhm.
Das eine ist, wenn ein Text richtig geschrieben ist oder wenig Rechtschreibfehler hat, dann versteht man ihn besser.
Mhm.
Das ist wie die Handschrift macht, dass man ihn besser lesen kann. Und die Rechtschreibung macht, dass man ihn besser versteht oder geschwinder versteht, geschwinder kann lesen, weil die Rechtschreibung sind ja eigentlich Konventionen,
mhm.
oder? So schreiben wir es. Also weiss der oder die, die liest, genau, ah, das ist so geschrieben, das ist das Wort, oder? Mhm. Man muss nicht überlegen, man muss sich nicht laut vorsagen, ah, was könnte das heissen, sondern man erkennt es gerade.
Mhm.
Also das ist der eine Teil, dass die Rechtschreibung sehr wichtig ist für die Verständlichkeit und darum eigentlich auch für die Kommunikation.
Mhm.
Dann ein anderer Teil ist, dass die Rechtschreibung zusammen mit der Handschrift und noch mit dem Abruf vom sprachlichen Wissen, das ist die Schreibflüssigkeit. Und da weiss man, dass je flüssiger jemand schreiben kann, desto mehr Ressourcen im Hirn sind frei, um sich zu überlegen, ja, was schreibe ich denn?
Mhm.
Oder wie schreibe ich es? Zum Ideen suchen, zum einen Text strukturieren und so weiter. Also das heisst, je flüssiger das einfach geht, wo man sich nicht mehr so überlegen muss, kommt jetzt das H oder nicht, desto besser kann ich einen Text schreiben. Also mhm. hat es eben auf das Text schreiben, also sei es Brief oder Geschichten, je nachdem im Nachrichten schreiben, hat es dort einen grossen Einfluss.
Mhm.
Und dann ist auch noch ein Einfluss auf das Lesen. Wenn man Rechtschreibung gut beherrscht eigentlich, erkennt man auch beim Lesen die Wörter geschwinder.
Mhm.
Und dort ist es auch so, wenn man geschwinder kann oder einfacher kann lesen, kann man sich viel mehr darauf konzentrieren, ja, was steht im Text, mhm. oder auf das Leseverständnis. Und das würde ich sagen, sind mal die drei Punkte, die sehr wichtig sind und wo darum die Rechtschreibung eben auch einen Einfluss hat,
mhm.
auf wie gut oder wie nicht so gut die Schulkarriere oder auch die berufliche Karriere dann läuft.
Du hast vorher die Selektion angesprochen, natürlich das Fach Deutsch, das zählt. Du hast aber gesagt, dass dort die Rechtschreibung eben nur ein kleiner Anteil ist. Würdest du gleich sagen, dass es Unterbewusstsein vielleicht von Lehrpersonen oder auch Eltern oder eben für einen Entscheid trotzdem kann relevant sein, wie gut man in der Rechtschreibung ist?
Relevant, denke ich, ist es sehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist im Unterbewusstsein von der Lehrperson oder den Eltern oder so, sondern ich würde eher sagen, dass der Einfluss von der Rechtschreibung eben dort sehr stark ist, wo wie gut jemand dann sich kann auf das Schreiben, also auf den Inhalt konzentrieren, oder? Da die Schreibflüssigkeit, die einen grossen Einfluss hat.
Mhm.
Weil das kommt nicht nur beim Aufsatzschreiben, sondern auch, wenn ich in einem naturwissenschaftlichen Fach Antwort muss geben und ich gebe die schriftlich und die meisten die Prüfungen sind jetzt immer noch schriftlich.
Mhm.
Also ich muss über das Schreiben beweisen, was ich alles weiss. Und das heisst, wenn ich Mühe habe mit der Rechtschreibung oder mit der Schreibflüssigkeit, wenn ich mich dort fest konzentrieren muss, dann gehen wir dort schon wieder eben die Ressourcen mhm. verloren. Also mache ich vielleicht eben auch in einem anderen Fach eine Prüfung ein bisschen weniger gut, als ich würde, wenn die Rechtschreibung einfach so würde laufen, wenn ich mich einfach so könnte auf den Inhalt konzentrieren. Und darum habe ich das Gefühl, es ist nicht in dem Sinn unterbewusst oder irgendwie so ein verstecktes, also ja, irgendwo durch ist es vielleicht ein verstecktes Kriterium, aber eins, das eben mitläuft, und zwar die ganze Schulzeit lang, mhm. oder? Also vielleicht hat es dann auch damit zu tun, dass man von einem Kind, das eben nicht so gut rechtschreibt, weniger erwartet. Das weiss man auch aus der Forschung. Ein Text, wo die Rechtschreibung nicht so stimmt oder wo schlecht geschrieben ist,
mhm.
in dem Sinn beurteilt man auf den Inhalt hin weniger gut als ein Text, wo von der Form her eben Rechtschreibung, Handschrift gut daherkommt. Und dort eben, das spielt alles eine Rolle.
Mhm. Und das kann ja auch sehr grosse Einfluss haben, jetzt gerade beim Korrigieren von Lehrpersonen. Also ich habe den Kindern auch immer gesagt, also das haben sie auch gefragt, das haben sie wollen wissen, gerade in einer NMG-Prüfung zählt die Rechtschreibung. Und ich habe immer gesagt, nein, da tun wir ganz klar einen Unterschied machen. Das haben die Eltern nicht immer so gut gefunden, weil ich habe gesagt, wenn es ein Deutschtest ist, dann zählt sie. Aber nicht in der Mathe oder NMG, weil dann möchte ich ja etwas anderes, dann möchte ich wissen, haben ihr die Thematik verstanden und nicht können das jetzt korrekt schreiben. Und dort habe ich es ganz klar getrennt.
Ja, ich denke, die Trennung ist sehr wichtig. Oder wenn, ich glaube, es gibt Lehrpersonen, die sagen, ich will auch zeigen, dass es wichtig ist, die Rechtschreibung, und nutzen das ein Stück weit als Mittel. Aber ich denke, dann muss man die Rechtschreibung, darf man sie nicht vermischen mit der NMG-Note mhm. oder so, sondern wirklich die Rechtschreibung bleibt die Rechtschreibung.
Mhm.
Und sogar auch innerhalb vom Deutsch ist es nur ein Teil.
Mhm.
Weil zum Deutsch gehören noch ganz viele mhm. andere Sachen,
absolut.
Oder? Aber ja, ist immer ein heikles mhm. Thema, wie es bewertet mhm. wird oder wo. Aber die Rechtschreibung, finde ich, darf nicht einen Einfluss haben drauf, auf das Resultat vom Kind mhm. für das Wissen in einem anderen Fach. Mhm.
Ich habe jetzt auch vor allem auf Prüfungen bezogen. Also natürlich, wenn Sie jetzt ein Poster gemacht haben für NMG oder so, oder eine Präsentation, dann habe ich natürlich auch, ist mir auch wichtig gewesen, dass Sie dort schon darauf achten, sehr wohl. Aber ich meine jetzt mehr der Prüfung, dass Sie dort wie entlastet gewesen sind, dass ich möchte, oder eben auch die, die Mühe haben, vielleicht mitschreiben oder mit Deutsch, dass sie nicht den Nachteil haben, weil es jetzt sprachlich vielleicht nicht so perfekt daherkommt.
Ja. Ja, das finde ich sehr wichtig. Eben, und ich glaube auch bei den Lehrpersonen, wenn sie das Bewusstsein haben, auch eben jetzt zum Beispiel in einem Aufsatz, ich schaue den Inhalt separat an von der Rechtschreibung. Also Rechtschreibung ist das, okay, das ist jetzt vielleicht überhaupt nicht gut, aber die Ideen sind super. Und irgendwie bewusst, eben wenn man weiss, es hat einen Einfluss auf die Bewertung vom Text, wenn man das weiss, wirklich so bewusst, das klammere ich jetzt aus, jetzt schaue ich mal nur die Ideen an oder die Struktur vom Text oder so.
Jetzt verändert sich unser Leben ja und die technologischen Möglichkeiten werden immer besser. Ist Orthographie überhaupt noch wichtig jetzt in dieser Zeit von Autokorrektur und KI?
Also ich finde schon.
Sorry, jetzt hast du nicht gesehen, dass du etwas anderes gesagt hast.
Ja, auf jeden Fall, ich finde es sehr wichtig, aber über das alles, was ich schon gesagt habe, was es für einen Einfluss hat. Ich glaube, der Einfluss der bleibt wahrscheinlich trotz diesen Tools vorhanden. Ich glaube aber, die Tools sind super. Also ich brauche selber die Tools auch, weil... Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie vor irgendwie so eine Frage gestellt wird, so, oh, wie schreibt man jetzt das? Braucht es das Komma und so weiter? Wo ich das Internet brauche, je nachdem KI brauche, auf jeden Fall die rote Linie und so weiter, wo Word einem ausspuckt. Die muss man ja auch interpretieren können. Und ich glaube, gerade dort auch ist es aber wichtig, dass man eine gute Basis hat von Wissen, was ist richtig und was falsch oder eben auch herleiten. Und für das braucht man dann wieder die orthografischen Kenntnisse, oder? Also schreibt man es jetzt, ist es jetzt die Version oder die? Wir haben in Deutsch nicht so viel homophon, sagt man dem. Also Wörter, die gleich tönen, aber wo man unterschiedlich schreibt. Das ist im Englischen ja sehr häufig. Also dort eine grosse Herausforderung. In Deutsch haben wir das nicht so viel, aber wir müssen gleich zum Teil beurteilen, mit unserem Wissen, welche Version das es jetzt ist. Also KI nimmt einem natürlich sehr viel ab, das ist so. Aber
sie schreiben vielleicht dann eben auch wieder weniger, weil sie ja ganze Texte so könnten eigentlich schreiben lassen. Und das könnte ja dann zumindest dort wieder ein negativer Punkt auch sein.
Dass weniger geschrieben wird. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man sicher im Kopf behalten. Andererseits habe ich das Gefühl, lohnt sich auch, die Tools lernen, brauchen, dass man es eben so einsetzen kann, dass Text besser wird. Oder Text, dass man vielleicht auch im Schreiben besser wird. Ich habe das Gefühl, ich lerne von einer KI auch, weil wenn sie mir etwas umformuliert, finde ich zum Teil, ah ja, stimmt, das kann ich auch so machen. Und ich habe das Gefühl, das hat mit der Zeit auch einen Einfluss auf mein Schreiben. Ich möchte zwar nicht unbedingt genauso schreiben, wie KI das würde, aber ich glaube, das gibt da auch ein gegenseitiges, oder ich gebe Gewisses ein und lerne dann auch wieder davon, wie auch bei einem Übersetzungstool. Also ich habe das Gefühl, wenn ich es brauche, ist es zwar bequemer, aber ich denke trotzdem, dass Gewisses hängen bleibt bei mir.
Ja, es ist doch spannend, also mir geht es wie dir. Also einerseits manchmal denke ich, es wäre so einfach gewesen, wie einfach wir können das formulieren oder kürzen und so weiter. Aber ich muss auch sagen, ich merke immer mal wieder, dass es mich nervt, wenn es dann nicht so macht, wie ich es dann gerne hätte. Oder es dann, wenn ich noch so Anmerkungen mache, noch ein bisschen mehr so und dann kommt es nicht so raus. Also, dass ich ja dann gleich schon auch in meinem Kopf eine Vorstellung habe, wie ich es gerne möchte. Und wenn es dann nicht klappt, nervt es mich dann. Aber man lernt ja dann wirklich auch. Und eben das Bewusstsein dafür, das haben wir ja Erwachsene ja dann auch. Und das ist, ja, dann entscheidend.
Und ich glaube, über die Erwartung, die du sagst, du willst ja dann etwas. Und für die Erwartung braucht es ja auch schon sehr viel Kompetenz. Also, dass du nachher auch kannst, eben, du hast eine Art Hypothese, was rauskommt. Und wenn es dann so ist, ja, dann kannst du es brauchen. Und wenn es nicht genau so ist, dann gehst du nochmal drüber. Und das braucht schon sehr viel Basis.
Du hast ja auch eine Dissertation zu dieser Thematik geschrieben, also zu Spracherkennungssoftware im Schreibunterricht. Kannst du dir ein bisschen erzählen, was es ist und deine Erkenntnisse daraus?
Das Forschungsprojekt ist eigentlich wirklich um Kinder mit Leserechtschreibstörungen gegangen und die Frage, ob ihnen das würde etwas nützen, wenn sie den Text diktieren könnten, anstatt von Hand schreiben. Und wie es immer so ist in der Forschung, die Antwort ist nie einfach so 100% klar. Ich habe das Gefühl, es gibt dort wirklich grosse Chancen von verschiedenen Tools. Aber auch grosse Herausforderungen. Man muss sehr viel wissen, um es einsetzen, dass es nützt. Und man muss es anschauen für jedes Kind. Individuell, ob es passt oder ob es nicht passt. Und eben auch dort, jedes Tool muss auch gelernt werden und braucht darum auch Zeit und Ressourcen. Genau, da könnt ihr jetzt noch lange davor reden.
Aber ich höre raus, oder das ist vielleicht ja eine wichtige Erkenntnis, das von dir zu hören, du bist offen für die neuen Tools und du hast auch nicht das Gefühl, dass die jetzt dazu beitragen, dass die Tendenzen noch weiter schlechter werden.
Nein, ich denke nicht, aber ich glaube, da fehlt mir einfach im Moment, oder nicht nur mir, allgemein, fehlt da auch sehr viel Wissen, um so sicher zu sagen. Ich finde, grundsätzlich sollten wir offen sein dafür, weil die Tools gibt es. Und ich glaube, die Tools haben wirklich super Möglichkeiten. Jetzt gerade auch für Kinder mit gewissen Schwierigkeiten. Mhm. Aber auch dort eben, es ist ein Thema, das man auch sorgfältig anschauen muss. Wann braucht man es oder für was braucht man es? Eben, ab wann kompensiert man und wie lange probiert man aber, ich sage jetzt mal, die herkömmlichen Technologien oder Technologien, das herkömmliche Schreiben wirklich auch zu fördern. Ich finde, das hat sehr feste Berechtigung, dass man da probiert, so viel wie möglich, sage jetzt mal, reinputtern. Und dann aber auch vielleicht schon die Frage, so, ab wann muss man sagen, gut, jetzt geht es einfach darum, dass eine Schülerin oder ein Schüler selbstständiger wird oder quasi mit den Möglichkeiten, die das Kind oder die Jugendliche hat, auch kann weiterdenken für Beruf und so weiter oder für die weitere Schullaufbahn.
Mich würde noch interessieren, so, wenn man auf die Sprachentwicklung schaut, du hast sie ganz am Anfang schon ein bisschen angesprochen, welche Rolle spielt so frühkindliche Sprachförderung oder wann entsteht da so ein Gefühl für eine Rechtschreibung oder Rechtschreibfähigkeit?
Die frühkindliche Sprachförderung ist sicher sehr wichtig, aber ich würde sagen, das Reden mit den Kindern, Sprache mit wirklich auch aufmerksam sein, gut zuhören, vielleicht auch sich Zeit nehmen zum Antworten und so weiter. Logisch, das ist sehr wichtig, dass die Kinder die Sprache entwickeln können, die sie nachher brauchen in der Schule für alles, oder? Also nicht nur für das Schreiben, sondern für das Verständnis und so weiter. Jetzt die Rechtschreibentwicklung oder die Allgemeinschreibentwicklung, würde ich sagen, die fängt extrem früh an. Also eigentlich in dem Moment schon, wo ein Kind, ein Zweijähriges, kritzelt und sagt, ich bin am Schreiben, hat eigentlich schon das Bewusstsein, man kann die Spuren hinterlassen und so weiter angefangen. Und nachher, eben die Entwicklung, die finde ich eben wirklich faszinierend, wenn wir wieder bei dem Thema sind. Ein Kind, das irgendwann das Gefühl hat, ich kann Migros lesen, oder? Weil es weiss, dass wir gehen im Migros und die Schrift erkennt. Und dann aber mit der Zeit auch das wirklich irgendwie so gespürt. Und das setzt sich zusammen aus einzelnen Teilen. Irgendwann weiss, es sind Buchstaben. Also das ganze Verständnis aufbaut. Und nachher mit der Zeit auch vielleicht am eigenen Namen merkt, es sind die einzelnen Teile. Es hat so Symbol dafür, auch wenn das noch nicht unbedingt stimmt. Aber das ist eigentlich alles schon gerade in Richtung von der Rechtschreibentwicklung. Also es ist noch nicht die Orthographie in dem Sinn, aber wo wir brauchen, weil ein ganz grosser Teil, und ich glaube, das können wir ja auch noch, ist schon einmal merken, ich kann die Laut übersetzen in Buchstaben und das aufschreiben und das gibt dann wieder ein Wort. Also das ist eine riesige Leistung, die es schon sehr früh machen müssen, dass es ins Schreiben reinkommt.
Ja, mir ist das bewusst geworden, ich habe nur kurz ein halbes Jahr erst die 2. Klasse unterrichtet in einer Stellvertretung und dort habe ich gemerkt, was das bedeutet und ich habe wirklich grossen Respekt vor den Kindergartenlehrpersonen und auch vor Unterstufenlehrpersonen, die ja dort wirklich tagtäglich daran arbeiten, eben die Buchstaben kennen zu lernen, die Laut und was da alles dazugehört, den Wortschatz aufbauen und so weiter. Die ersten Texte entziffern, was das könnte heissen, habe ich auch schon Beispiele gesehen, wo ihr dann wirklich, die haben das dann meistens relativ schnell im Griff, dass sie wissen, was es heisst und ich müssen wirklich mir Zeit nehmen, um dass ich das verstehe. Also ich finde unglaublich, was man eben dort alles erarbeitet, in dieser doch relativ kurzen Zeit. Nicht allen fällt korrekt schreiben einfach oder Sprache erlernen und wir reden dann später auch noch über LRS. Aber gibt es Warnzeichen, dass ein Kind später könnte Mühe haben mit Schreiben in diesem jungen Alter?
Ja, die gibt's schon. Also ich glaube, zum Teil sehen das Lehrpersonen im Kindergarten schon, wenn sie an dieser phonologischen Bewusstheit arbeiten. Mhm. Also das fällt, oder phonologische Bewusstheit vielleicht schon, das gibt ja im weiten Sinn. Das ist zum Beispiel Reimen, Silbenklatschen und so Sachen. Also das ist eben ein bisschen grössere Einheiten. Und dann gibt's die phonologische Bewusstheit im engen Sinn. Das sind zum Beispiel können Wort aufteilen in Laut. Und zum Beispiel im Tiger, was du hörst am Anfang, ein T. Mhm. Also das ist zum Beispiel so etwas. Und Kinder, die mit so Sachen Mühe haben, oder auch wieder zusammenschleifen aus R, O, T, Rot machen. Mhm. Zum Beispiel, das ist phonologische Bewusstheit. Da wird unterdessen einiges gemacht, schon auf der Kindergartenstufe. Mhm. Und Kinder, die dort Mühe haben damit, das würde ich sagen, ist ein bisschen ein Warnzeichen, dass das für ein Kind schwierig ist. Weil das sind genau die Sachen, die es nachher braucht, um ins Schreiben reinzukommen.
Wir hören uns jetzt zusammen Kinder und ich habe sie gefragt, ob sie Rechtschreibung überhaupt wichtig finden und was für Rechtschreibregeln ihnen besonders schwerfallen. Wir hören zusammen rein.
Ich finde es eigentlich wichtig, weil wenn man nicht gute Rechtschreibung hat, dass man nachher irgendwie nicht so gute Chance hat, einen Job zu bekommen.
Ich finde Rechtschreibung auch sehr wichtig, weil wenn du mal einen Job
hast oder auch wenn du mal Lehrer oder Lehrerin wirst, musst du auch eigentlich richtig korrekt schreiben können.
Also ich finde es halt schon wichtig, aber manchmal regeln wir einfach die internen Regeln auf.
Rechtschreibung ist gar nicht wichtig, weil man kann auch so schreiben auf seine Art, man versteht es trotzdem.
Ich finde irgendwie alle Regeln sind, also gehen schon, sind nicht so schlimm.
Ich finde es blöd, wenn man Kommas einsetzen muss und auch es gibt halt so in Diktat so Wörter, wo man normalerweise eigentlich klein schreibt, aber man muss sie dann noch gross schreiben oder umgekehrt.
Kommas, ich kann kein Kommas setzen. Oder das mit 2 S oder nur mit 1 S.
Ich finde es blöd, dass Rechtschreibung nicht so ist, wie man es sagt. Es wäre viel gäbiger, wenn man es einfach so schreiben würde, wie man es sagt.
Ich finde bei der Rechtschreibung ab und zu schwierig, da mit dem I, E, V, S, H, C, K und C, H das unterscheiden und so.
Doppelkonsonanten oder H, so man nicht hört, oder I, E, T, Z oder anstatt ein F, ein PH, das finde ich schwierig. Oder Nomen.
Also Rechtschreibung im Text, den ich selber schreibe, bin ich nicht sehr gut, aber in den Übungen bin ich ziemlich gut.
Also ich finde, Kommasetzen, direkte Rede, ist bei mir noch nicht so gut.
Von Kommaregeln, Gross- und Kleinschreibung bis zu Schwierigkeiten mit der Doppelkonsonante ist alles dabei gewesen und auch das, was du gesagt hast, eben später wichtig fürs Leben, haben sie ja anscheinend auch schon erkannt, dass das so ist. Was ist dir spontan durch den Kopf, wenn du Kind so hörst?
Ein Haufen Sachen. Also einerseits finde ich es schön, sind sie sich bewusst, dass die Rechtschreibung wichtig ist. Hm. Andererseits habe ich das Gefühl, ist das auch sehr fest gehört von den Hause oder von den Lehrpersonen. Und vielleicht haben sie ein bisschen wenig das Bewusstsein, dass die Rechtschreibung ein Stück weit ein Mittel zum Zweck ist für ihr Schreiben. Also das ist nicht nur für das Bewerbungsschreiben, sondern wirklich im Alltag. Wenn man dort kann sparen, umso besser, oder? Also an Energie. Das andere sind, eben, es wird alles genannt, heisst ein Stück weit auch, dass in der Schule alles gemacht wird,
ja,
oder?
Absolut.
Also sie haben voll das Bewusstsein, wo die Schwierigkeiten im Deutsch sind. Und ich denke, das ist schon mal ein gutes Zeichen, das Bewusstsein.
Wir schauen jetzt auch gerade in die Schule und konkret auf didaktische Ansätze im Unterricht. Wie sind Grammatik und Rechtschreibung im Lehrplan 21 verankert?
Die Rechtschreibung ist innerhalb vom Deutsch im Schreiben drin, bei den Grundfähigkeiten. Und dort wird zum Beispiel eben von dieser Schreibflüssigkeit geschrieben. Und das andere ist Sprache im Fokus, wo es darum geht, Regeln anwenden, überarbeiten nach den Kriterien, die sie gelernt haben in der Schule.
Wie unterstützen wir Kinder am besten, gute Rechtschreibstrategien zu entwickeln?
Ich glaube, einerseits braucht die Lehrperson relativ viel Wissen darüber, wie sich die Rechtschreibung entwickelt. Das erste Mal die Übersetzungsleistung von den Lauten zu den Buchstaben, zu den Wörtern und so weiter. Nachher, also das ist die alphabetische Strategie, nachher kommt die orthografische und die morphematische und so weiter. Also das Wissen, ich denke, das ist wichtig, um eben das, was die Lehrbücher anbieten, das ist in diesen Deutschlehrmitteln drin, um das auch so vermitteln. Und dann das andere ist, die Entwicklung ist relativ heterogen. Also Kinder entwickeln sich nicht alle gleich geschwind, trotz dem Unterricht, der für alle da ist. Es wird so von Stufen geredet. Es ist aber nicht eine Stufe völlig abgeschlossen und dann kommt die andere. Das ist so ein bisschen fließend. Und die Kinder sind nicht alle in der Entwicklung genau gleichzeitig auf diesen verschiedenen Stufen. Und dort habe ich das Gefühl, ist eben in der Unterstützung wirklich auch wichtig, um können abschätzen oder interpretieren anhand der Fehler, wo sich das Kind befindet und was es vielleicht schon kann umsetzen und was es eben noch gar nicht wirklich kann umsetzen.
Und in der Schule ist ja vieles auch im Spiralprinzip aufgebaut, ja gerade im Deutsch ganz fest, dass es eben nur das erste Mal in der 2. Klasse kommt und dann wieder in der 3. und das geht eigentlich immer so weiter bis in die 6. und auch darüber hinaus natürlich, dass man das immer wieder anschaut und die einen das vielleicht schon ein bisschen besser können und die anderen ein bisschen länger Zeit brauchen. Bei ganz vielen Eltern eben ist ein wichtiger Punkt für die Eltern die Rechtschreibung gewesen. Und viele haben Kritik am lautgetreuen Schreiben geäussert. Ich habe einige hitzige Diskussionen hier erlebt, vor allem weil viele davon ausgehen, dass man dann falsche Schreibweisen abspeichert und verinnerlicht. Kannst du kurz erklären, was lautgetreue Schreiben ist und was der Ansatz dahinter ist?
Ja, also ich verstehe die... Die Aufregung ist sehr gut, weil ich glaube, es ist schwierig, um einfach so zu sehen, ah, das ist ja völlig falsch geschrieben und wie reagiere ich jetzt darauf? Es ist aber so, eben, ich habe vorher gesagt, dass die erste Übersetzungsleistung, die ist extrem wichtig und das ist eigentlich das lautgetreue Schreiben. Also hören, was ich höre oder analysieren, was sind das für Laute und die nachher aufschreiben. Und das geht in Deutsch bei vielen Wörtern so. Und wenn man das Wortmaterial so auswählt, dann ist natürlich nachher auch viel richtig geschrieben. Und ich glaube, Verunsicherung bei Lehrpersonen, aber wahrscheinlich auch bei den Fachpersonen, ist zum Teil ja, wenn korrigiert man jetzt? Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich habe jetzt da wahrscheinlich nicht unbedingt eine abschliessende Antwort. Ich kann vielleicht sagen, wie ich es mit der Zeit dann angefangen habe zu machen. Ich glaube, das eine ist möglichst viel Material, Wortmaterial, das dann eben wirklich auch stimmt. Und das andere, ich habe den Kind nicht unbedingt oder probiert zu vermitteln, das Wichtigste, was sie jetzt als Aufgabe haben, ist am Anfang das Übersetzen in das Lautgetreue. Aber wie auch angekündigt, es gibt Regeln und die Regeln werden ihr mit der Zeit lernen oder kommt immer mehr dazu. Mhm. Und bei gewissen Wörtern vielleicht auch sagen, schau, da hat es nochmal bei Mutter oder so, da hat es noch einen zweiten T. Warum nicht das Kind, das parat ist dafür, das schon mal sagen oder darauf hinweisen? Wir erweitern das Wissen immer. Aber trotzdem eben der Anfang, das ist das Wichtigste. Mhm. Ich habe es in der Logopädie dann irgendwann so gemacht, wir haben vielmal vielleicht einen Schwerpunkt gehabt, worum es geht. Eben zum Beispiel die Grossschreibung, oder? Ist so eine von der ersten orthografischen Regeln, die es lernen und sollten umsetzen. Bei der Grossschreibung ist je nachdem noch nicht so wichtig, ob es jetzt ein H hat oder so. Mhm. Und gleich habe ich mit der Zeit als Logopädin das Gefühl gehabt, ja, soll ich es jetzt so stehen lassen oder nicht? Und ich habe dann angefangen, wie in diesen Text auf die Grossschreibung zum Beispiel schauen, das besprechen und dann einfach so nebenher, ganz ohne grossen Aufwand, einfach, da hat es noch ein H oder so etwas. Einfach, dass es richtig gestanden ist. Mhm. Das zeigt wirklich die gewisse Unsicherheit. Ich würde aber sagen, grundsätzlich ist es wichtig, dass sie das lernen. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht einfach ihnen vermittelt, ja, so ist alles richtig, ist super, sondern dass man wie auch kann sagen, es kommen Regeln dazu.
Viele sehen genau in dieser Methode auch mögliche Gründe für schlechtere Leistungen in der Rechtschreibung. Und viele sagen auch, dass wenn sie ein Wort schreiben, gerade sehen, dass etwas falsch ist. Also, dass sie wie die richtige Schreibweise abgespeichert haben, aber nicht die Regeln. Ist das wirklich so?
Ich würde da ein bisschen in Frage stellen, ob man es wirklich so scharf trennen kann. Also, ich sehe zum Teil auch so, da ist etwas falsch, aber ich glaube nicht, dass ich nur das Bild gespeichert habe, sondern ich habe das Bild gespeichert anhand der Regeln und vielleicht auch zigmal wiederholen vom Wort mit aufschreiben. Also, ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich eher eine Vermischung. Aber wir haben natürlich gewisse Wörter als Bild gespeichert, ein Stück weit. Aber es ist natürlich völlig nicht ökologisch, wenn wir jetzt alle Wörter speichern müssen, Bilder speichern, oder? Es sind viel, viel zu viel auf Deutsch. Darum die Rechtschreibregeln oder zu verstehen, wie die Sprache konstruiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Das erleichtert uns natürlich auch viel, weil wir dann eben nicht alles abspeichern müssen.
Das, was du vorher gesagt hast, das kenne ich als Lehrer. Also gerade was Korrigieren betrifft, ab wann korrigiert man etwas? Wir haben dann so ein bisschen gesagt, ja, natürlich, wenn sie die Regeln gelernt haben. Und das ist ja je nach Stufe und nach Zyklus unterschiedlich. Aber dann, wo sie es gelernt hat, ab dann würde man es korrigieren. Wie ist jetzt das beim lautgetreuen Schreiben? Also wenn passiert der Wechsel, also der Übergang zu regelgeleiteter Rechtschreibung, die dann auch korrigiert wird? Wie macht man denn den Übergang?
Also das lautgetreue Schreiben, das bleibt natürlich wichtig, weil ein Haufen Wörter schreibt man ja wirklich so, wie man es hört. Mhm. Und die darf man auch weiterhin so schreiben. Und das andere eben, also Deutschlehrmittel führen ja die Regeln ein und ich finde, an dem kann man sich auch wie ein bisschen festhalten, was man ein Stück weit einfordert. Natürlich auch dort ist es sehr individuell, ob jetzt ein Kind das kann leisten oder nicht. Mhm. Aber wenn man die grosse Schreibregeln gehabt hat, also jetzt an der, nicht unbedingt bei den abstrakten Oma oder so, aber wo ich finde, da kann man den Kindern auch sagen, gut, jetzt musst du das auf das hin einmal überarbeiten. Dass man das langsam dem Wissen, was sie haben oder könnten haben, dass man dann auch irgendwie das ein bisschen einfordert, das nochmal anzuschauen.
Hast du das Gefühl, dass sich das Korrigieren oder auch die Übungsmöglichkeiten sich verändert haben über die Jahre?
Die Übungsmöglichkeiten, habe ich das Gefühl, haben sich ein Stück weit wahrscheinlich verändert, weil wir weniger schreiben oder weil Kinder in der Schule wahrscheinlich tendenziell weniger schreiben als früher. Auch die Handschrift, die täglich so und so viel Zeit gemacht wird. Also das, denke ich, hat sich verändert. Sonst, ein Deutschlehrmittel bringt natürlich eine gewisse Veränderung rein, aber die Regeln sind ja immer noch die gleichen. Mhm. Und da werden ähnliche oder ein ähnlicher Aufbau. Oder ich glaube nicht, dass jetzt das völlig sich verändert hat. Es gibt je nachdem Tendenzen von einem neuen Ansatz oder so, wo kommt und vielleicht auch wieder geht. Aber ich sehe jetzt da nicht grundlegende Veränderungen von dem, was die Kinder lernen müssen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir über die Rechtschreibung geredet hätten, hätte es wahrscheinlich ähnlich getönt wie jetzt bei diesen Kindern.
Absolut. Etwas, was mir als Lehrer auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass gewisse Kinder in isolierten Prüfungen, also wenn es wirklich nach Wortarten ist, eine Nummerprüfung, eine Verbenprüfung oder eine Kommaprüfung, sehr gute Leistungen erzielt haben. Und wir haben das auch von einem Bub gehört, der gesagt hat, ja, wenn er eben das so gezielt muss einsetzen, kann er das sehr gut, aber wenn er einen freien Text schreibt, weniger gut. Wieso ist das so?
Ja, das ist der Transfer, oder? Vom Wissen aus dem Isolierten ein Stück weit, wo man den Fokus auf etwas setzt und sich darauf konzentrieren kann. Und nachher das anwenden, wenn aber noch mega viele andere Sachen dazukommen, oder? Also man muss dann nicht nur die Lücken füllen, sondern man muss noch, die Handschrift kommt natürlich auch noch dazu. Mhm. Und das Schreiben ist eine extrem komplexe Angelegenheit. Also eben, wenn man gerade noch selber Ideen finden und so weiter. Man muss irgendwie gleichzeitig sprachliches Wissen abrufen. Man muss gleichzeitig wie auch noch Kontrolle darüber behalten. Stimmt jetzt das? Oder habe ich jetzt das richtig gemacht? Und so weiter. Also es braucht ganz viel. Auch das Arbeitsgedächtnis, das im Einsatz ist und so weiter. Und wenn man sich dann überlegt, ah, und jetzt muss man noch die Grossschreibung, das IE und so weiter alles auch noch umsetzen. Das sind dann ja gleichzeitig eigentlich alles. Mhm. Dann ist klar, dass das schwierig ist. Und ich glaube, das ist eben auch schwierig drum im Unterricht, oder? Mhm. Wie macht man jetzt den Übergang, der wirklich anspruchsvoll ist? Ich mag mich an das Vorgespräch erinnern, du hast dort von diesen Lupen, von der Textlupe geredet, oder? Ich finde, das ist genau so eine Hilfe, wo man dann eben wieder Fokus reinbringt, oder? Mit der Lupe, jetzt schaue ich auf das. Aber das kannst du vielleicht erwähnen, wie du das gemacht hast.
Ja, das sind, das, wie du sagst, so Textlupen gewesen. Ich weiss gar nicht, wie viel das gewesen sind. Ich müsste das wieder mal anschauen. Aber es sind auf jeden Fall einige gewesen, sicher zu den Wortarten, Komma, Satzanfängen und so weiter. Und jede Lupe hat eben etwas im Fokus gehabt. Also jetzt gehst du mal alle Nomen durch, hast die gross geschrieben. Bei den Adjektiven hast du einerseits, wie hast du sie geschrieben, hast du sie korrekt geschrieben, aber natürlich auch, dass sie verschiedene Adjektive verwenden, dass der Text interessanter wird, Satzzeichen und so weiter. Und das war eben die Idee gewesen, dass sie sich dann auf etwas fokussieren. Sie sind die Lupe geholt und dann haben sie ihren Text, den sie geschrieben haben, genau nur auf das dann eigentlich korrigiert oder kontrolliert oder überarbeitet, genau. Ich glaube, die ersten zwei Lupen sind aber gut gewesen und irgendwann haben sie es dann aber auch gesehen. Aber für sie ist das sehr anstrengend auch, eben immer den Text wieder lesen, immer wieder. Und ja, das kennt man ja, dann irgendwann ist es dann auch genug. Und ich habe spannend gefunden, jetzt dir auch zuzulassen, ich habe das Gefühl, dass es manchmal vielleicht auch, also Kinder lernen die Buchstaben, lernen zu schreiben und nachher, gerade wenn sie die Stufen wechseln, die Mittelstufen kommen, das geht, glaube ich, ganz schnell vergessen bei Eltern und auch Lehrpersonen, was das eigentlich für eine Büte war, dass man das mal gelernt hat. Und wir verlangen doch schon relativ viel auch von ihnen, habe ich das Gefühl. Oder auch wenn ich Eltern oder Eltern eben gehört habe und ich so gefunden habe, sie haben erst gerade gelernt, Wörter schreiben. Also ja, dass man nicht unterschätzt, was du hast gesagt, eine sehr anspruchsvolle Leistung, die da vollbracht wird.
Ja, ich glaube, das Schreiben ist sehr anspruchsvoll und die Rechtschreibung ist etwas, ein Stück weit Knochenarbeit, nicht für alle gleich natürlich, aber ich glaube, das können wir ja wahrscheinlich aber auch noch nachvollziehen, also das Rechtschreibung ja auch. Eben, ich habe gesagt, ich muss manchmal auch überlegen. Also ist auch wenn man erwachsen ist, ja zum Teil noch das Thema, dass die Rechtschreibung ist anspruchsvoll.
Neben den Lehrpersonen gibt es in der Schule ja auch Logopädinnen und Logopäden, so wie du auch eine bist. Was sind ihre Hauptaufgaben?
Die Logopädie ist, da ist mir eben eine Werbeplattform jetzt gerade, ist auch spannend, es ist sehr breit. In der Logopädie befassen wir uns jetzt im Kinderbereich oder im Schulbereich mit der Sprache, mit dem Spracherwerb, mit dem Schriftspracherwerb, aber auch mit dem Sprechen, also das gehört Aussprache dazu oder der Redefluss zum Beispiel. So eine bekannte Redeflussstörung ist das Stottern, das ist etwas, was allgemein recht bekannt ist. Mhm. Dann ist aber eigentlich auch das Schlucken ein Thema. Die Stimme, also sehr, sehr breit, sehr spannend.
Jetzt als Logopädin, aber auch als Lehrerin, was würdest du dir, oder was ist denn wünschenswerte Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopädin und Logopäden?
Ich sehe das jetzt sicher ganz anders, als wenn ich Lehrperson war. Mhm. Dort ist es für mich so eine Organisation, also ich musste absprechen, wen, welches Kind und so weiter. Und ich glaube, dort können wir viel mehr, wenn man Zeit hat, ist natürlich eine extreme Frage von Ressourcen auch. Und im Moment, es ist ein riesen Fachkräftemangel, also nicht nur bei der Schule, sondern auch in der Logo, das macht es natürlich schwerer. Aber wenn man es schaffen würde, mehr über Inhalt zu reden, wenn man es schaffen würde, also wenn die Lehrpersonen mehr Fragen würden stellen, je nachdem. Mhm. Ich glaube auch, zudem, ich habe Studierende im Moment, die selber Lehrpersonen gewesen sind, jahrelange Erfahrung, und sie haben in einem Gespräch, haben sie mir so spontan gesagt, eigentlich, boah, ich habe gar nicht gewusst, was in der Logo alles drin ist oder wie genau man da her schaut und so weiter. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, zum Teil weiss man gar nicht so, was wer weiss. Mhm. Also wenn dort eben, wenn je nachdem die Expertise mehr einbezogen wird, Fände ich super. Und auf der anderen Seite von der Logo her, ich glaube, da ist bei vielen ein gewisser Respekt vor dem Klassenzimmer. Mhm. Ich glaube, wenn man dort irgendwie sich auch würde wagen, vielleicht die Expertise reinbringen, ich glaube, da würden wirklich auch nicht nur die Kinder in der Logo, sondern allgemein Kinder profitieren, wenn dort mehr inhaltlich zusammengeschafft würde. Und ich glaube, grundsätzlich würde es sich lohnen, wenn eine Schule dort auch mit der Schulleitung zusammen ein Konzept hätte. Wer kümmert sich um was? Wen wird wer beizogen? Oder einfach sich überlegen, was macht Sinn oder wie nützt die Expertise oder die Fachperson der Schule am meisten, den einzelnen Kind am meisten und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung. Oder ich glaube, das, was du sagst, im Alltag, oder wir haben die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, eben Logopädinnen, Logopäden, und es gibt ja noch ganz viele andere Fachpersonen, die in der Schule sind. Und einerseits ist es eine Ressourcenfrage bei den Lehrpersonen, dass man auch die Gespräche, es ist immer mit Gesprächen verbunden, Abklärungen und so weiter. Aber eben sehr spannend, was dir eben alles würdet abdecken. Und vielleicht auch dazu, ab wann und wie können Logopädinnen und Logopäden sinnvoll eingesetzt werden? Was wären so unterschwellig gute Möglichkeiten?
Ich glaube, als Beratung schon sehr früh, also Sie haben gesagt, Schriftspracherwerb fängt eigentlich früh an, beim Kindergarten mit der phonologischen Bewusstheit. Dort je nachdem schon mal fragen, wie kann ich vielleicht mehr unterstützen oder ist es auffällig, bräuchte es eine Abklärung und so weiter. Dort sicher im Gespräch sein. Und es gibt im englischsprachigen Raum gibt's das Response-to-Intervention-Modell. Das ist so ein Modell, das recht verbreitet ist, wo man eigentlich Klasse zum Beispiel regelmässig, also Lernfortschrittsdiagnostik macht oder Lernstand schauen, wo stehen und dort dann relativ geschwind reagieren, wenn die Lernfortschritte nicht so sind, wie man es erwartet oder würde das Gefühl haben, wäre gut bei gewissen Kindern. Und diesen Kindern relativ früh schon Unterstützung gibt und dann eben bei denen, wo man dann ein bisschen mehr heranschaut, vielleicht eben auch weiter untersuchen, ja, entwickeln sie sich jetzt mit ein bisschen mehr Input. Und dort sind die schulischen Heilpädagoginnen und Pädagogen natürlich super, weil die sind viel im Schulzimmer drin auch. Und dort, auch wenn es bei einem Kind wirklich nicht einfach so vorangeht, dort zum Beispiel die Logopädin mit einbeziehen, von wie grundsätzlich, nicht erst, wenn es wirklich ein riesen Problem gibt, sondern schon, wenn die Entwicklung eben nicht so läuft, wie man erwartet. Mhm. Weil ich glaube, es ist immer einfacher, früh einsteigen und unterstützen oder mehr Input geben, als warten, bis die Löcher da sind und nachher müssen stopfen. Und dann geht die Schere viel mehr auf.
Also es wäre wünschenswert, dass man dort miteinander schaut und vielleicht auch sich austauscht über das, wer was leisten. Wie du gesagt hast, das kommt in ganz vielen Podcast-Folgen auch ein bisschen raus, dass man eine Haltung dazu hat oder eben auch einen Ablauf, wie man es dann genau, wer wenn zum Einsatz kommt.
Genau, aber eben, es ist... Ja, Lehrpersonen sind vor riesige Herausforderungen gestellt, oder? Also ist halt alles in der, ja, in der Realität. Was ist machbar? Aber ja, so als Wunsch. Aber das ist ja vielleicht der Abschluss.
Ja, genau. Wir hören uns nochmal Kinder. Da habe ich sie gefragt, ob sie in der Freizeit auch auf die Rechtschreibung schauen, also beim Chatten und so weiter. Und auch, was ihnen vielleicht Mühe bereitet.
Ich gebe mir eigentlich nie Mühe, weil ich schreibe immer schnell und Autokorrekturen korrigiert immer alles.
Ich würde so, Rechtschreibung ist nicht so wichtig, wenn du so Freunde auf WhatsApp oder so nachrichtest. Also, aber es ist schon wichtig, wenn du so ein Buch willst erfinden oder ein Comic, dann ist Rechtschreibung wichtig.
Also ich schaue drauf, wo ich immer die gleichen Fehler habe. Und daheim ist mir eigentlich egal. Aber wenn ich am Schreiben bin, regt mich einfach die Selbstkorrektur auf. Weil ich schreibe jetzt eigentlich meistens Schweizerdeutsch und es ist noch auf Deutsch eingeschaltet. Wegen dem regt es mich manchmal auf, wenn er in das Wort näher falsch kommt.
Also ich gebe mir dort recht wenig Mühe. Ich schreibe dort fast alles klein, ausser der Satzanfang, weil es dann einfach gross ist. Und ich schaue eigentlich nicht so fest drauf in meiner Freizeit.
Und daheim ist es mir egal, da schreibe ich. Meistens mache ich auch Sprachnachrichten, aber da schreibe ich eigentlich egal.
Ja, auf Hochdeutsch ist halt auch, es braucht es einfach. Aber heutzutage sieht es ja irgendwie überall Autokorrektur bei jeder Webseite.
Also auf WhatsApp oder so schreibe ich halt immer auf Schweizerdeutsch und Schweizerdeutsch hat ja keine Rechtschreibung und darum es versteht mich eigentlich jeder. Ausser jemand hat einen komplett anderen Dialekt und oder wenn die Person auf irgendeine, keine Ahnung, Bündner Dialekt schreibt, dann kann ich sie auch sehr schlecht verstehen oder so.
Also ich finde es gut, aber halt auch ein bisschen mühsam, weil ich Leserechtschreibschwäche habe und noch HDS.
Ich habe Leserechtschreibstörung und das braucht mir eben noch mehr Energie und ich bin schon nicht so gut im Deutsch.
Mir gehört raus, dass sie in der Freizeit tatsächlich nicht so auf die Rechtschreibung schauen und sich auf die Autokontrolle verlassen. Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe das Problem, dass ich viel wenn ich Deutsch schreibe, mit ganz verschiedenen Dialekten schreibe und darum eher Hochdeutsch schreibe, ganz konservativ. Mhm. Und mein Telefon, ich glaube, das kann auch gar nicht Schweizerdeutsch.
Also, ja, du hast gehört, Bündner Dialekt ist nicht gut zum Lesen, hat ein Buch vorher gesagt.
Ich weiß nicht, meine ist ja nicht so ausgeprägt. Ich wohne in der Westschweiz und schreibe wiederum Französisch. Und eben, ich glaube, mein Telefon hat Französisch und Hochdeutsch drauf und viel mehr nicht.
Aber dann schaust du im Fall dann drauf, wenn du Französisch und Hochdeutsch schreibst?
Ja, also Französisch schaue ich drauf und habe ich eben auch schon ein bisschen den Stress, dass, was denken die Leute, wenn ich Fehler mache, weil ich weiss, ich mache Französisch eher Fehler als auf Deutsch. Dort kann ich ganz gut nachvollziehen, glaube ich, wie es für Leute ist, eben schriftliche Kommunikation, auch vielleicht mit Lehrpersonen, dass das immer schon Stress ist, oder? Weil man könnte einen Fehler machen.
Mhm.
Und auf Deutsch, ja, ich würde sagen, ich bin da ein bisschen konservativ drauf und schreibe ganze Sätze. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass die Kinder es sich einfacher machen. Also ich glaube, so ist ein Stück weit auch der Mensch, oder? Dass es die Autokorrektur braucht, die Möglichkeit von Sprachnachrichten. Also so, eben, schlaue Strategien eigentlich. Sie haben es ja in der Schule schon genug streng, also machen sie sich nicht daheim noch viel strenger.
Also, ja, ich bin ein bisschen wie du. Also wenn ich schreibe, dann gebe ich mir eigentlich mal, ich schaue eigentlich recht fest auf die Rechtschreibung, auch bei SMS und so weiter. Beim Schweizerdeutsch ist es natürlich anders, aber dort tue ich auch ganz viele Regeln eigentlich befolgen, ohne dass ich es jetzt vielleicht müsste. Was auch noch spannend war, im Vorfeld, als ich dir den Plan geschickt habe, was wir dann heute so machen, habe ich auch gedacht, oh Gott, du wirst vielleicht den Gneuer heranschauen. Also das ist auch noch etwas, das Gegenüber kann auch noch entscheidend sein, ob man sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt oder nicht. Und du hast es auch schon gesagt, eben, es gibt, auch wir müssen immer wieder lernen. Ich musste Orthographie nachschauen und habe dann eben gesehen, dass man Orthographie mit F oder mit PH, das war ja auch eine Regel, die Kinder erwähnt haben, kann schreiben. Also eben, man hat ja nie ausgelernt, auch nicht als erwachsene Person. Was wir am Schluss noch gehört haben und du auch schon zwei, dreimal angesprochen hast, ist eben das LRS. Und in dem Teil möchte ich jetzt auf das noch ein bisschen genauer eingehen. Es ist eine medizinische Diagnose für eine neurologische Entwicklungsstörung. Und in dem Zusammenhang habe ich verschiedene Begrifflichkeiten gefunden. Einerseits eben LRS, Lesen-Rechtschreibstörung, dann aber auch Legasthenie und Dyslexie. Gibt es da Unterschiede dazwischen?
Es gibt verschiedene Klassifikationssysteme und je nach Klassifikationssystem sind Definitionen wirklich ein bisschen anders und auch eigentlich dann auch ein bisschen anders, ob jetzt bei jemandem ein LRS diagnostiziert wird oder nicht. Aber eben, das geht so ins Detail, es ist da weltweit eben nicht wirklich einfach eine einheitliche Meinung dazu vorhanden. Das macht es zum Teil ein bisschen schwierig, ist auch in der Schweiz nicht überall ganz gleich reglementiert, auch wer es jetzt abklärt oder in welchem Fall das Diagnose gesprochen wird und wenn nicht.
Mhm.
Begriff, also Legasthenie ist ein Stück weit veraltet. Man hat will ein bisschen wegkommen von dieser Krankheitsdiagnose, wo wie so ein bisschen würde bedeuten, ja, ist eine Krankheit, ist jetzt einfach so, hin zu einem Begriff, wo irgendwie einer vielleicht auch vermuten lässt, mit dran arbeiten, kann man etwas ändern dran. Dyslexie ist für mich so ein bisschen der internationale Begriff, Dyslexia wird viel gebraucht. Darum habe ich das wie auch auf dem Radar und in älteren Gesprächen habe ich ab und zu wie so erwähnt am Rand. Früher hat man von Legasthenie geredet, weil das gewisse Leute dann verstanden haben, ah ja, zum Beispiel mein Onkel hat auch Legasthenie gehabt. Also das hat zum Teil dann eben, ist für Kommunikation, habe ich es noch gebraucht, aber die anderen Begriffe eben, hat ein bisschen mit der Diagnose oder mit der Klassifikation und so auch zu tun.
Ich würde sagen, wir reden jetzt von LRS und meinen aber dann grundsätzlich so ein bisschen alles, aber nicht, dass wir immer alle Begrifflichkeiten sagen müssen. Aber kannst du sagen, was LRS, also eine Lesen-Rechtschreibstörung, mit sich bringt? Oder so, vielleicht gerade für Eltern oder Lehrpersonen, die jetzt auch zulassen, so typische Fälle oder Fehler, wo man das ziemlich gut daran erkennen kann.
Es ist so, dass es nicht eigentlich die typischen Fehler gibt, wo man weiss, ah, das ist ein LRS. Mhm. Es ist eine Frage von der Anzahl Fehler, eigentlich. Also von der Häufigkeit der Fehler. Und auch vom Tempo. Also jetzt geht's beim Lesen zum Beispiel, es ist das Lesetempo und die Verlesung oder die Lesefehler oder beim Schreiben eben die Rechtschreibfehler. Nicht eigentlich eine spezielle Art ist das. Und sonst eben, so typische Symptome sind eben, wenn ein Kind Mühe hat, die Laut in Buchstaben zu übersetzen oder die Korrespondenzen zu bilden.
Mhm.
Das sind so ein Stück weit Warnzeichen, oder? Wo man merkt, da muss man genauer heranschauen. Und dann gibt es verschiedene so typische Fehler, einfach, wo aber auch andere Kinder ohne LRS machen. Es ist dann einfach eben die Häufigkeit von denen.
Manchmal hört man ja von diesen Buchstabenvertauschungen. Ich habe irgendwie, glaube ich, in meiner Zeit fast kein Kind gehabt, das hatte, aber B und D und so weiter. Reden wir einfach von dem, weil man einfach ein Problem ist, das man haben kann, oder sind das wirklich so? Ist das etwas, was sich da mitbringt, wenn man LRS hat?
Also das kann ein Fehler sein, muss aber nicht. Also das ist nicht, dass jetzt typischer ist, das hat man nicht können anweisen, so, dass es eben irgendeinen typischen Fehler gibt. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass einmal ein Weil viel fester davon geredet worden ist, ist jetzt aber im Moment nicht mehr aktuell, dass Kinder mit LRS halt alles können spiegeln und umdrehen und eigentlich eben dort irgendwie wie ist auch eine kreative, oder ist es mit Kreativität ein Stück weit in Verbindung gebracht worden. Ist aber jetzt nicht mehr so aktuell. Und darum eben eigentlich, was man weiss, ist nicht, dass es typische Fehler gibt.
Was ist denn so ein Zeitpunkt oder ein guter Zeitpunkt, wo man sich könnte oder sollte Unterstützung suchen? Jetzt einerseits natürlich als Eltern, sie kennen das ja vielleicht schon ein bisschen vorher, wobei eben, ich glaube, in der Schule sieht man das ja sehr gut und Lehrpersonen sind ja auch, ja, nehmen das ja sicher auch wahr, aber wenn würdest du sagen, wäre es gut, Hilfe zu holen?
Ja, das gehört jetzt ein bisschen zu dem von vorher, oder? Ich finde, früher heranschauen. Und bei vielen Kindern sieht man das schon in den ersten paar Schulwochen vom Lese-Schreiberwerb, dass es eben mit den Sachen, die ich schon erwähnt habe, Schwierigkeiten haben. Oder dass es eben beim Wortschreiben zum Beispiel Teil weglässt, wo es dann eben nicht gehört oder nicht gehört, nicht wahrnehmen oder nicht können übersetzen. Das sind Zeichen, die eigentlich schon früh da sind. Und ich finde, oder jetzt aus der Sicht von der Logopädie, gescheiter bald einmal sich beraten lassen oder genauer heranschauen. Vielleicht auch mal einfach schauen, wie ist es jetzt, dass man wie einen Vergleich machen kann. Und dann natürlich die Förderung so, dass das Kind genug Gelegenheit kriegt, zum Üben auf das achten. Das denke ich, das spricht nichts dagegen, um das früh zu machen. Ob man eine Diagnose stellt, also eine Diagnose wird nicht in der ersten Schulwoche gestellt und macht auch keinen Sinn. Das ist wirklich etwas, was man auch über die Zeit muss schauen, ja, ist es anhaltend, oder? Das gehört zu der Definition. Und für das braucht man eben auch gewisse Vergleichswerte. Und dann ist das Thema von der Diagnose, das hast du mit dem Oskar Jenny besprochen, oder? Hat Vorteil und Nachteil. Ich glaube, das ist auch bei LRS der Fall. Ich glaube aber, die Gefahr ist manchmal, wenn man irgendwie keine Diagnose stellt, dass man vielleicht auch weniger genau heranschaut oder so. Und darum würde ich sagen, eben halt am besten von Anfang an genau heranschauen und begleiten. Und vielleicht braucht es dann auch gar keine Diagnose. Aber das Bewusstsein, es ist Knochenarbeit für die Kinder, die Schwierigkeiten haben in dem.
Jetzt mit oder ohne Diagnose, wie ist es wegen der Logopädie? Also ist es hilfreich, wenn man eine Diagnose hat, dass man offizielle Stunden gesprochen bekommt? Oder sind es eben die Ressourcen innerhalb des Schulhauses, die das ermöglicht? Kannst du dir noch etwas dazu sagen?
Das ist unterschiedlich. Also es ist nicht jetzt in der ganzen Schweiz genau gleich, dass gehandhabt wird. Und dann kommt, denke ich, noch darauf an, wie, vielleicht auch wie offen eine Logopädin oder ein Logopäd ist, um auch beraten und vielleicht im Klassenzimmer unterstützen einmal. Ich glaube, es ist, eine Diagnose kann sicher helfen, um wirklich spezifische Unterstützung oder Therapie kriegen, dass das auch kann. Es geht irgendwo durch auch um die Abrechnung, oder? Und um die Ressourcen zu erteilen. Aber ich glaube, Prävention und die ganze Mitarbeit ist im Moment, weiss man, das ist auch schon wichtig und das ist auch schon Kind unterstützt. Also ich glaube, es ist auch wirklich eine Unterstützung, wenn die Zusammenarbeit stimmt zwischen Lehrpersonen und Logopädin, dann profitieren die Kinder, die das brauchen, eben davon. Aber die anderen vielleicht gerade auch. Das ist, was sinnvoll ist für Kinder mit LRS, ist in der Regel für alle anderen auch sinnvoll.
Vielleicht noch zum Schluss, kannst du noch sagen, was Eltern und Lehrpersonen können machen können, um so Kinder zu unterstützen, die eine Diagnose, vielleicht auch ohne Diagnose, aber die Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung haben?
Wenn ich mir mich als Kind mit LRS vorstelle, dann wäre ich sicher froh um das Verständnis. Also das ist eben das Verständnis, hey, es ist für dich schwieriger als für andere. Aber ich glaube, man muss dann auch aufpassen, um nicht zu sagen, okay, für dich ist es jetzt nicht so wichtig. Also so, oder das ist für dich schwierig, musst jetzt nicht so die anstrengen, sondern eher probieren unterstützen in, hey, man kann es lernen, auch du kannst es lernen. Und dort halt genauer heranschauen, den ganzen Erwerb begleiten. Und zwar nicht nur über ein Jahr, sondern über einen Haufen Schuljahr. Und dort braucht es halt, vom Kind braucht es sehr viel Energie, um an dem zu arbeiten, weil es ist ja fest auch mit Frust verbunden, oder? Wenn man merkt, die anderen lernen das einfach so viel einfacher als ich. Und es braucht wirklich eine Anstrengung. Und ich glaube, das soll man anerkennen. Und wenn dort die Lehrpersonen und die Eltern können unterstützen können, dort, wo man kann, ist das sicher für das Kind hilfreich.
An alle, die zuhören, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und mit Sternen bewertest. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Daher kannst du mir die Winde vielleicht für ein Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. In den Shownotes findest du einen Direktlink zu die Winde. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Silvana, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ja, ich hätte eben sogar zwei Wünsche. Der eine auf Seite der Lehr- und Fachpersonen, dass dort irgendwie der Gewinn gesehen würde oder mehr über Inhalt würde reden und dort in Austausch kommt. Und der andere, glaube ich, für Kind, ich fände es cool, wenn Kind würden merken, hey, die Rechtschreibung, das nützt ihnen schon für das Schreiben. Das ist nicht einfach später im Beruf, sondern ihnen nützt das, wenn sie das, die Kompetenz erwerben im Alltag.
Danke vielmals für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge mit dem Jahresrückblick auf das Bildungsjahr 2026 mit Dagmar Rösler kommt am letzten Montag im Dezember. Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.